Ja, da ist wichtig, dass wir jetzt erstmal vor allem die ganzen Quick Wins uns erstmal einfach anschauen.
Wir sollten die Low-Hanging Fruits mal ernten.
Ja, unbedingt. Herzlich willkommen bei Achtung Achterbahn und hallo Hannes.
Ist es heute Bullshit-Bingo? Ja. Bullshit-Bingo auf höchstem Niveau.
Wir fangen gleich so an, wie unser WhatsApp-Chat vorhin geendet ist.
Ja, super. wir könnten ein kleines Spiel mit der Community machen. Jeder schreibt jetzt, wo er ist, 9 so Wörter auf. Und wenn er ein Bullshit-Bingo-Wort dann von uns hört, was wir gerne sagen, dann macht ein Kreuzchen darüber und wenn er 3 in einer Reihe hat, dann schreit er laut Bingo und schickt uns das vielleicht. Schickt uns ein Bild.
Finde ich gut.
Ist wahrscheinlich so ein Spruch, den jeder, der Achtung Achterbahn gerne hört, dorthin geschrieben hätte, weil du das immer wieder sagst.
Weil ich das immer wieder sage. Und absolut wird da auch draufstehen.
Absolut.
Wir könnten auch ein Spiel draus machen, sagen, jeder muss einen Stammball Schnaps trinken, jetzt, wenn das wiederkommt.
Also, viel Spaß beim Bullshit-Bingo. Achtung, Achterbahn-Bullshit-Bingo-Spiel. Das ist mal was, oder?
Ja, wir könnten jetzt so eine Vorlage basteln und verkaufen für ganz viel Geld.
Wird nicht viel einbringen. Das ist ja fast ein Trauerspiel und das bringt mich schon zu meinem ersten Input für heute. Ich nehme dir jetzt mal einfach den Lead weg.
Und ich ahne schon, um was es geht.
Wieso?
Es geht um deine Lieblingsdame und dein Lieblingsthema.
Nein, es geht um Trosthelden.
Ach so.
Ein Startup bringt mit Algorithmus trauernde Menschen zusammen. Hast du gehört?
Nein, habe ich nicht gehört.
Normalerweise ist ja immer alles happy, peppy, super, super Fahrradkette, bla bla bla. Und heute geht es mal um die Trauer. Das ist ein super Einstieg, finde ich, für so eine Unterhaltungssendung.
Können wir nachher gleich über Kündigung sprechen?
Nein, aber ich habe das gelesen auf der, Trending Topics.
Der Ort für deine Trauer.
Genau. Und die Matchen sozusagen ist wie Tinder nur für Trauernde, kann man sagen. Und die matchen dich und das Ziel ist halt, dass man so ein bisschen einen Spiegel vorgehalten kriegt und mit dem anderen reden kann und bla bla bla. Ja?
Das heißt, ich sag jetzt mal, man verliert seinen Lebenspartner, Lebenspartnerin durch irgendeine Krankheit zum Beispiel oder so. Dann kann
ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber ich habe es gelesen und ich stelle es mir so vor, da gibt es unterschiedliche Kategorien. Sagen wir mal, du bist jetzt traurig, weil dich jemand verlassen hat,
ja.
Dann ist das eine Kategorie. Anderes, mein Lebenspartner verstirbt, andere Art der Trauer. Drittens, mein Wellensittich stirbt, nächste Art der Trauer. Und wenn jetzt zwei sich treffen, wo bei beiden der Wellensittich gestorben ist, dann werden die wahrscheinlich ähnliche Themen gerade durchmachen und ja, dann sich gegenseitig unterstützen und helfen.
Finde ich grundsätzlich eine coole Idee mal. Ich fürchte mich ein bisschen davor, dass das dann zu einem in gegenseitigem Mitleidbaden verkommt.
Aber vielleicht braucht man das gerade in dieser Zeit. Ich bin jetzt kein Trauerforscher und so, aber vielleicht brauche ich das gerade.
Ich weiß nur, es gibt verschiedene Phasen, ja, auch wenn man eine Krebsdiagnose kriegt und so. Da gibt es ja diese Phase, wo man es irgendwie nicht wahrhaben will und dann die Phase, wo man widerspricht, dann wo man es akzeptiert. Und da gibt's
was ganz wir viel heute Themen haben, jetzt, ich glaube, von Trauerarbeit wieder zur Krebsdiagnose.
Aber das passt ja zusammen. Die meisten sind traurig, wenn sie die Diagnose
kriegen. Ja, logischerweise.
Aber da, also vielleicht ist es auf der Basis dann wirklich richtig, aber ich überlege jetzt mal, ich kenne Leute, die einfach traurig sind und dann gerne Leute runterziehen, weil sie es nicht schaffen, aus dieser Trauer rauszukommen. Und wenn du zwei solche Leute matcht, dann ist vielleicht der Suizid näher als die Hilfe, die sie sich gegenseitig spenden soll.
Ja, das hoffen wir jetzt mal nicht. Ich nehme mal an, da steht schon irgendwas Wissenschaftliches dahinter. Aber ja.
Aber ich finde gut, dass sowas, solche Themen auch mal.
Ja, sicher. Wir reden immer nur, wir treffen uns für Tinder und Dating und so weiter, aber jetzt Thema Trauer. Wollte ich einbringen, aber ich will dir gar nicht den Lied dieser Sendung wegnehmen, weil sonst ist es wieder so, dass ich jetzt hier Themen einbringe, die nicht so Spaß machen, Politik und bla.
Wir sind sowieso der Service-Podcast. Wenn Politik an der Tagesordnung ist, muss auch das mal sein.
Apropos, Replik zu unserem geilen Kaufhaus Österreich.
Ich wusste, dass das Thema kommt. Gleich als
kurze Replik. Wir haben letztes Mal, und da möchte ich mich schon korrigieren, weil es ist uns ja wichtig, dass die Fakten schon Fakten bleiben, haben wir gesagt, 700.000 Euro sind in den Sand gesetzt worden. Stimmt nicht. Es waren 1,3 Millionen, nicht ganz. Das heißt, ist ja schon ein bisschen mehr, aber dann kam die gute Nachricht.
Ich glaube, am Tag, als unser Podcast rauskam. Oder?
Ja, haben sie es korrigiert auf 1,3 Millionen. Aber ich sag dir, es kam wie Phönix aus der Asche, kam dann die gute Nachricht. Und zwar,
es wird eingestampft.
Es wird eingestampft, aber das ist nicht die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass Margarete Schramböck uns erklärt hat, dass das alles nicht umsonst war. Die Suchfunktion nämlich für das Ganze hat nur 30% gekostet von den 1,3 Millionen und die war halt umsonst. Aber alles andere kann man noch immer als Linkliste verwenden. Und da habe ich mir gedacht, wunderschön, wir haben nur 30% von 1,3 Millionen in den Sand gesetzt.
Apropos 1,3 Millionen.
Apropos, hast du schon revidiert, dass das Scheitern quasi da möglich ist? Deine Einstellung von letzter Woche, dass quasi, ja, wir sollen da nicht so hinhacken, weil Scheitern muss ja möglich sein. Hast du das mittlerweile?
Ich bin noch immer der Meinung, Scheitern muss grundsätzlich möglich sein.
Es muss immer möglich sein.
Ich stimme dir zu inzwischen insofern, dass es vielleicht unter manchen Gegebenheiten und in manchen Kreisen nicht auf diese Art und Weise passieren sollte. Also das sollte viel früher, wenn ich zum Beispiel als Regierung sage, wir wollen da was ausprobieren und nehmen 200.000 Euro und stellen dann das auf die Beine, was jetzt kommt, und sagen, okay, es war ein Versuch, wir haben es nicht hingekriegt aus den und den Gründen.
Haben eine offizielle Ausschreibung gemacht, haben irgendwelche Startups eingeladen und so weiter. Dann ist das was anderes.
Aber auf die Art und Weise, wie es hier passiert ist und mit allem, was da jetzt noch so rauskommt, ist es schwierig.
So. Leider.
Ja. Da gab es aber, da habe ich dich gelinkt irgendwo, einen Clubhouse-Talk zu, gestern oder aber vorgestern?
War ich sicher nicht dabei, weil ich noch immer Clubhouse nicht checke.
Okay. Das ist eine andere Grundbedingung. Ich habe keine Zeit mehr, hier reinzuklingen. Das ist okay. Die andere, ja.
Macht nichts. Was haben wir sonst auf der Agenda stehen?
Was haben wir auf der Agenda stehen? Ich habe hier, mir juckt es in den Fingern, die Liste ist lang, pass auf. Ein Riesenthema. Und das könnten wir heute wirklich, wir könnten dieses Thema aufmachen.
Schwerpunktthema?
Schwerpunktthema Büro und Arbeitswelt der Zukunft.
Oh.
Es gibt, ich habe hier ganz viele Links und ich gebe dir auch damit dazu. Es ist so, es gibt Umfragen aus dem Manager-Magazin zum Beispiel. Die Unternehmen oder viele Unternehmen wollen zurück zur Anwesenheit im Büro. Wer hätte das gedacht?
Das verstehe ich ja gar nicht.
Ich auch nicht. Gibt's, parallel dazu gibt es aber die quasi innovativen Unternehmen, die das Büro der Zukunft gestalten. Also beispielsweise gibt es hier die Überlegung, dass man unterscheidet zwischen den Siedlern und den Travelern. Ich gebe die Links alle dazu, kann man sich reinlegen. Gibt es wirklich das Konzept? Die Siedler sind die, deren Anwesenheit quasi ja unabdingbar ist oder die freiwillig auch gerne einfach ins Büro kommen, weil sie daheim drei Kinder haben, die den ganzen Tag rumschreien oder ich weiß es nicht. Es gibt ja immer Gründe oder weil sie im Büro einfach gern arbeiten. Und oder weil sie gern produktiv sind. Und dann sind es quasi die Siedler, die haben einen fixen Arbeitsplatz, die haben ihre Arbeitsausstattung im Büro und sind den Großteil ihrer Arbeitszeit tatsächlich im Büro. Und dann gibt's die Traveler, die haben keinen fixen Arbeitsplatz mehr, die haben möglichst mobile Ausstattung, haben vielleicht für daheim dafür sogar ein bisschen Ausstattung gekriegt oder für unterwegs, was man halt braucht entsprechend. Und diese zwei Typen könnte man zum Beispiel unterscheiden. Das ist ein Ansatz. Dann gibt es natürlich aber noch weitere Vorschläge. Ich finde hier, ich habe hier so viele Studien, ich muss selber mir kurz die Übersicht verschaffen. Aber es geht tatsächlich dahin, die Frage, ist das dann Arbeiten 4.0? Der Begriff wird jetzt überall schon verwendet und geprägt. Also Arbeiten der Zukunft.
Was ist denn Arbeiten 1.0, 2.0 und 3.0? Was ist denn das? Arbeiten 1.0 wahrscheinlich am Feld. Arbeiten 2.0 an der Maschine. Arbeiten 3.0 im Büro mit einem PC. Ja. Arbeiten 4.0 als Siedler oder Traveler.
Es ist da, ich glaube.
Gibt es dann auch Frequent Traveler eigentlich und so?
kannst du Meilen sammeln.
Nein, wenn aber, du besonders viel zwischen Kaffeemaschine und Toilette hin und her pendelst.
Sie haben sich das abgeleitet, glaube ich, einfach von Industrie 4.0. Und
hier, super innovativ.
Ja, es gibt wirklich, also ich verlinke es auch, es gibt eine Studie zum Beispiel vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales aus Deutschland. Es gibt ein Forschungszentrum, was da dran geforscht hat und das zum Beispiel legt bestimmte Herausforderungen oder Grundbedingungen fest. Zum Beispiel müssen noch immer über 50% aller IT-Infrastrukturen in Unternehmen angepasst werden, damit überhaupt diese Siedler-Traveler und Hybrid-Arbeitsweisen möglich werden. Hybrid heißt halt, du verbringst einen Teil im Büro und einen Teil nicht. Das Thema Datensicherheit ist bei 48% aller Unternehmen unter aller Sau. Und bevor die irgendwie auf Dauer das machen, sollte man das auch hinterfragen. Übrigens habe ich mir dann, als ich das gelesen habe, gedacht, okay, warte mal, wie arbeiten die denn jetzt gerade? Weil jetzt gerade sind wahrscheinlich die meisten noch immer in Remote Work und Home Office. Und wenn die Datensicherheit jetzt nicht passt, wo ist dann jetzt, Moment, wo ist dann der Punkt, dass das gelöst werden muss, ja. Also da gibt's viele, viele Themen, die kommen, inklusive mobilen Endgeräten, Homeoffice-Einrichtung, Software, die es braucht, um das zu ermöglichen. Also sehr, sehr viele Themen. Und es beschäftigen sich unheimlich viele Leute und Plattformen gerade mit diesem Thema. Und im selben Zusammenhang, und jetzt kommt der Todesstoß und du fällst mir gleich in Ohnmacht.
Ich bin schon fast tot.
Salesforce erklärt den 8-Stunden-Tag für tot.
Ist jetzt der 12-Stunden-Tag da.
Ich hatte auch gedacht, na endlich gehen wir alle auf 14 Stunden. Aber es ist, na tatsächlich, sie sagen, das funktioniert so nicht. Es braucht flexiblere Modelle, du musst dir das viel freier einteilen können. Und wenn du morgens 2 Stunden machst und dann 4 Stunden nichts und dann wieder ein bisschen was. Es kommt ja, das hast du ja aber auch gesagt, es kommt ja eigentlich aufs Ergebnis an und nicht zwingend nur auf die Zeit. Wo wir uns, glaube ich, aber auch einig sind, meistens ist es so, wenn ich mehr Zeit reinstecke, schaffe ich auch mehr Ergebnis, summa summarum.
Ja, also es ist ein schwieriges Thema. Es kommt ein bisschen darauf an, finde, welcher Bereich.
Ja.
Und wie, also dass es ein bisschen mehr flexibilisiert wird und dass Arbeitswelten zwischen oder Welten von daheim und Arbeit mehr verschwimmen, glaube ich, das ist bei jedem so.
Ja.
Weil früher bist du irgendwie in die Arbeit gegangen, da ist dein Standtelefon gewesen. Und du hattest ja kein Handy mit und so.
Stand PC auch noch,
konntest nichts mitnehmen, gehst dorthin. Dann hat dich irgendwann dazwischen mal das Kind angerufen, dass es von der Schule daheim ist und so. Das war der einzige Anruf familiär und das war die einzige Vermischung. Heute hast du dein Telefon mit und kommunizierst auch, lass dir was in die Firma schicken, irgendein Amazon-Paket oder so. Diese Themen und gleichzeitig hast du meistens einen Laptop mit und bist auch daheim und machst das eine oder andere. Das heißt, diese Welten verschwimmen immer mehr und es geht, glaube ich, trotzdem immer mehr aufs Ergebnis und weniger auf die Zeit. Aber man muss jetzt schon mal sagen, also eine gewisse Zeit braucht man einfach für manche Sachen und wenn man da jetzt sagt, naja, dann mache ich es halt in 4 Stunden und so weiter, ist halt schwierig und es wird sicher nicht bei allen so funktionieren. Ich denke jetzt mal Sachbearbeiter, der Aufträge eingibt, was hast du da für eine Messgröße? Sagst du, okay, ich will, dass du am Tag 100 Aufträge eingibst und wann die fertig sind, sind mir egal. Vielleicht, ich weiß es nicht. Es ist sicher, kommt auf den Bereich drauf an. Darum würde ich nicht 100% so oder so sagen, sondern sehr auf den Bereich.
Und dazu kommt ja auch drauf an, dass es auf den Persönlichkeitszug ankommt von den Personen. Also erstens auf den Bereich kreativ zum Beispiel ist ganz schwer einzuordnen, weil Kreativität kann ganz schnell gehen und ganz lange dauern. Du brauchst für Kreativität auch Zeit und Raum. Das ist einfach so. Allerdings kommt es dann natürlich auch auf die Charakteristika der Personen an, weil wenn irgendein kreativer Mensch halt nach Stechuhr arbeitet, dann ist das halt auch schon eine schlechte Kompatibilität irgendwie für bestimmte Modelle. Weil wenn jemand nur auf die Uhr schaut, obwohl er vielleicht super kreativen Output, aber dann nach genauer Stechuhr arbeitet, funktioniert das ja auch nicht. Ja. Also es braucht von beiden Seiten eine gewisse Flexibilität.
Also ich glaube mal, wenn man es jetzt wieder auf eine größere Ebene bringt, wie so das Arbeiten der Zukunft ist, oder wie man gerne sagt, Arbeiten 4.0, dann wirst du wahrscheinlich das eine haben, dass es mehr auf Ziele hinausgeht, mehr Flexibilität ist, die Welten mehr verschwimmen, im Büro vielleicht auch mehr Flexibilität ist, wie das gestaltet ist. Es ist sicher auch das Büro mehr so gestaltet, glaube ich, einfach netter, mit so Kojen kommunikativ, du hast Inseln, wo du alleine sein kannst, du hast Inseln, wo es ruhig ist, dann gibt es wieder kommunikative Sachen. Also da glaube ich, wird sich sehr viel tun und hat sich ja auch viel getan die letzten Jahre. Aber ich glaube, das wird noch viel mehr. Dieses Thema Homeoffice per se hatten wir ja schon mal mit Gregor dieses Thema. Und mit Ralf, dass man ja der Typ sein muss dafür. Ich glaube, dass nicht jeder der Typ Homeoffice ist. Ich sehe es aber bei uns zum Beispiel, da ist auch ab und zu jemand dann auf Homeoffice und das finde ich eigentlich sehr positiv. Kommt jetzt sehr darauf an, welcher Bereich, muss man sagen. Aber wir hatten letztens eben ein großes Fotoshooting und die Angie ist dann daheim gewesen und hat die Fotos daheim bearbeitet, weil sie da einfach mehr Ruhe hat und in einer guten Umgebung, wo sie einfach wirklich ihr Zeug alles hat. Das finde ich eigentlich sehr positiv. Also das fand ich nicht schlecht. Und das hat eine ganze Woche gedauert, dieses Shooting nachzubearbeiten. Und habe ich nur positiv in Erinnerung, obwohl ich so ein Kritiker für Homeoffice bin.
Ja.
Aber in dem Fall hat es perfekt gepasst. Und ich glaube, es kommt immer auf die Gegebenheiten an, auf die Personen an und so weiter.
Ich glaube, es kommt natürlich auch aufs Unternehmen an, wo du stehst, welche Möglichkeiten du schaffen kannst. Du hast jetzt gerade schon zum Beispiel die Ausstattung angesprochen. Ich glaube, dass große Unternehmen da sehr viele Vorteile haben. Also große Unternehmen mit einem großen Budgetrahmen versus kleinere Unternehmen mit wenig Budget, weil was soll ich jetzt in einem kleinen Büro noch Einzelkojen schaffen und dann die Ausstattung? Ja. Also da bin ich halt als kleines Unternehmen in einer gewissen Phase zumindest mal benachteiligt gegenüber den Großen. Das müssen, finde ich, die Leute dann auch sehen und erkennen und nicht gleich dasselbe fordern von der Voestalpine wie von jedem Startup und umgedreht. Also dafür kann das Startup andere Dinge bieten, was Flexibilität angeht, die sicher die Voestalpine so nicht bieten könnte. Ja. Und das muss gesehen werden. Und zum anderen ist sehe ich das wie du, dieses Homeoffice-Thema. Ich muss ehrlich sagen, ich spiele ja sogar mit dem Gedanken, ob man nicht, nachdem diese ganzen Maßnahmen eh noch 37 Mal mit Lockdowns verlängert werden, also ob man nicht wirklich so eine Art Hybridmodell findet und zum Beispiel, das muss man ja nicht übertreiben, aber dass man generell sagt, einen Tag die Woche kann jeder mal Homeoffice machen. So, es gibt eh Leute, die wollen es gar nicht, weil sie sagen, sie kommen gerne ins Büro, weil sie dort fokussiert sind oder mit den Leuten in Austausch stehen oder weil sie daheim gar nicht die Möglichkeiten haben oder weil ihnen die Decke auf den Kopf fällt. Aber dieses konzentrierte Arbeiten, wir haben das ja jetzt auch so ein bisschen hybrid. Es gibt ja bei uns jetzt schon einige Anwesenheitstage wieder und einige Homeoffice und jetzt nutzen es gerade alle, weil es ist trotzdem eine Art soziale Interaktion. Wir haben ein ausreichend großes Büro für die Menge von Leuten, die dann tatsächlich vor Ort sind. Mit Abstand und allem geht das super und es ist ein sozialer Austausch. Aber ich überlege wirklich auf Dauer das zu machen, weil es gibt auch jetzt Tasks, nehmen wir Vieh als Beispiel, die hat von mir dieses Arbeitspaket für Self-Service-Projektmanagement-Lösung gekriegt und sie sagt, im Büro ist immer irgendwas, was dazwischen kommt. Und zu Hause setzt sie sich hin, da stört keiner, da ist nichts. Das Handy macht sie dann stumm und es redet sie aber auch keiner an und da ist sie viel effektiver und produktiver, was ich völlig nachvollziehen kann.
Naja, und dann aber wie gesagt, muss wahrscheinlich auch trotzdem der Typ dafür sein. Und ich glaube, das ist so, was uns durchaus hängen bleiben wird von dieser Pandemie, was auch ist, dass halt viele endlich mal digitalisiert wurden. Die wissen jetzt, dass es auch eine Videokonferenz gibt, dass man nicht im gleichen Büro sitzen muss. Also wir haben jetzt zum Beispiel einen neuen Vertriebsleiter, den Marco, der sitzt in der Nähe von Wolfsburg in Deutschland und das funktioniert super. Wir telefonieren sicher einmal täglich per Videocall. Das geht ja alles an den PCs mit FaceTime und Co. Also ob der jetzt da ist, natürlich ist es schön, wenn er da ist, aber oder ob ich ihn jetzt per Videocall höre, das ist eigentlich egal.
Ja.
Und diese Normalität, glaube ich, hält immer mehr Einzug. Was es natürlich mega mühsam macht, finde ich, in großen Unternehmen, und da höre ich auch viele Stimmen, die dann sagen, ich sitze 8 Stunden in irgendwelche Videocalls auf einmal. Und das ist halt super mühsam.
Ja.
Und wenn du auch zu Hause in Videocalls sitzt, 8 Stunden lang, kannst dich nicht wegbewegen, gehst nicht mal schnell einen Kaffee holen oder so weiter, nächste Videocall. Also das, glaube ich, da muss man einfach noch bessere Regeln finden.
Ja, und ich glaube, dass deswegen eine Kombination ja auch geschickt ist, weil du kannst bestimmte Dinge vor Ort viel schneller klären und zwischen Tür und Angel, sage ich mal, lösen und besprechen. Und wenn es an der Kaffeemaschine ist, wo man ganz schnell sich 3 Infos austauscht und dann, das kann ich machen, bevor ich 30 Minuten Call mache, bis ich dann zum Punkt, also vollkommen.
Ja, und wenn du Ruhe brauchst, gehst du einfach in den Clubhaus, Raum der Ruhe oder wie war das? Ja. Und wenn du Geräusche hören willst, dann dieses eine Tool, was wir letztes Mal vorgestellt haben zu Beginn der Sendung.
Das mit den Office-Sounds.
Geräuschen, genau. I miss the office,
richtig. Aber ich glaube, dass da sich einiges tun wird in den nächsten Jahren auch noch in diesem Arbeitsweltbereich. Und ich bin sehr gespannt, was das für ein Rattenschwanz nach sich zieht. Es geht jetzt eh los mit Vergünstigungen oder Subventionen durch den Arbeitgeber, steuerliche Vergünstigungen von Ausstattungen. Also da kommen noch einige Dinge auf uns zugerollt. Und spannend ist es, ich glaube, das hat der Martin uns gesagt als Zitat so ein bisschen. Früher wollten alle unbedingt den Kickertisch und die Kochplatte und ich weiß nicht was noch alles im Büro und jetzt wollen alle nur noch Homeoffice.
Ja.
Wo man sich auch fragen kann, stimmt eigentlich? Also was ist da irgendwie schiefgelaufen?
Ja, aber es entwickelt sich halt, ich verstehe schon viele,
die den Kickertisch wollen.
Oder Homeoffice. Ich kann es ja auch nachvollziehen. Es ist ja nicht so leicht, wenn du jetzt Kinder daheim betreuen musst und so weiter. Nur das hat halt nichts mit Arbeit zu tun. Das ist ja diese Thematik und von dem muss man sich ein bisschen lösen. Aber gut, schließen wir dieses Thema Arbeit. Ich habe übrigens ein Thema für dich noch, aber wenn du irgendwas vor...
Erzähl.
Und zwar sind wir heute zusammengesessen beim Mittagessen und die Carina, die hat da rausgehauen, Abkürzungen und ich bin da gesessen und habe mir gedacht, was redest du? Und es würde mich jetzt interessieren, ob du das alles so kennst.
Okay.
Und es geht nämlich ein bisschen in deine Richtung, und jetzt nicht falsch verstehen. Und ich erkläre es danach, warum wir es heute besprochen haben, weil es für unsere Produkte nicht unwesentlich ist. Aber sag dir was, LGBTQIA?
Lesbian and Gay, boah, das ist, also da geht's um die Gender and Queer Community. Ich glaube nicht, dass ich alle Begriffe in dem
Ja, genau. Also aber du bist richtig. Und bei uns
Lesbian, Gay, Bi, Transsexual. Wie ging's weiter?
Queerier, wie heißt das?
Queer, also für quer. Und was kam danach noch? AI.
Intersexual and asexual.
Ah, okay, den, das hätte ich nicht mehr. Aber okay.
Aber jedenfalls war das bei uns heute Thema, weil wir natürlich auf den Verpackungen, vor allem Amerika, lastseitig ist das, aufpassen müssen, welche Zeichen geben wir da drauf. Geben wir ein Weiblichzeichen? War vorher mal, ja. Es war ein Weiblichzeichen auf unseren Verpackungen und ein Männlichzeichen. Jetzt muss man ein bisschen mehr aufpassen. Und da gab es heute mal, erstens hat die Carina da diese Abkürzungen rausgehauen, dass ich mir gedacht habe, was ist denn da los? Geschweige denn habe ich es nicht verstanden, was das alles ist. Aber du kennst dich da anscheinend aus. Aber kann man gerne mal googeln. Und haben halt ein bisschen über das Thema gesprochen, ob das nicht zu viel ist teilweise des Guten. Und ich habe auch meine Meinung, für mich ist ja jeder Mensch gleich, egal welche sexuelle Orientierung, ob er männlich, weiblich, ist mir eigentlich alles wurscht. Jeder soll das machen, was er gerne tut, ja. Und er soll so leben, wie es ihm gefällt. Er soll sich bitte an die gesellschaftlichen Regeln halten und niemanden wehtun davon. Das ist es. Alles andere ist mir eigentlich ziemlich egal. Und deshalb ist es für oder war das für mich gar nicht so ein Riesenthema immer und ich denke teilweise gar nicht dran, aber es hat natürlich schon einen Business-Kontext. Wenn du jetzt auf der Entmatics-Packung ein Weiblichzeichen umhast, ist das ein Thema. Und es ist aber auch ein Thema, wenn du auf einer Webseite quasi das Geschlecht auswählst und da gibt es mittlerweile ja die Vorgabe oder Gesetz sogar, glaube ich, in Deutschland ist das, dass du dann nicht nur männlich und weiblich stehen haben
darfst. Da muss auch divers oder sowas zu ausstehen. Ja, genau. Das haben wir mal
besprochen. Ja. Also es kommt schon immer mehr hinein. Gleichzeitig habe ich dann noch auf den Mittagstisch geworfen, dieses Gendern geht mir schon tierisch auf den Keks.
Oh ja.
Und ich habe keine Ahnung mehr, wie es richtig ist, wann ich innen sagen darf, wann ein Stern sein muss, wann ein Strich ist. Ich habe null Ahnung, weil das für mich auch eigentlich kein per se Thema ist, weil für mich das alles gleich ist. Aber ich verstehe schon, was dahinter steht. Also bitte keinen Shitstorm machen, alles ist gut. Aber ich habe mir gedacht, ob du das alles so kennst, bei uns werden da die Abkürzungen hin und her geworfen. Also nochmal für alle und dann beschließen wir das auch. LGBTQIA. Genau.
Ja.
Genau. Jetzt wissen es alle hoffentlich. Jetzt wir sind ein Service-Podcast. Und das ist nicht mal so sinnlos, diese.
Ja, absolut, weil man kann sich wieder zwei Dinge groß mitnehmen. Erstens im internationalen Kontext wahrscheinlich noch viel relevanter als bei uns ohnehin schon an mancher Stelle.
Ja, absolut.
Und
Bingo, Kreuz machen bitte bei Absolut, danke.
Und dann natürlich das Thema Achtung in Webshops in Deutschland und wahrscheinlich bald im gesamteuropäischen Raum.
Dass Amerika da sowieso übrigens.
Ja. Dass man da noch was dazu gibt. Und Gendern, bitte, das Thema sparen wir uns jetzt aus. Also ich verstehe auch, was dahinter steckt und finde es vom Kern her richtig, dass nicht alles immer nur sehr male-dominated quasi ist. Der Kern dahinter erschließt sich mir, aber dass ich jetzt darauf achten muss, immer die neutrale Form zu nehmen und nicht sagen, ja, die Studenten, sondern die Studierenden und die Schülerinnen und Schüler, das ist schon etwas.
Aber ich werfe da auch heute vom Mittagstisch, ich werfe das Wort Gast und Gästin in den Ring. Ich habe mein Leben noch nie Gästin gehört.
Ich auch nicht.
Ah, sie sind
das Wort?
Ja. Ist ganz normal im Wörterbuch.
Kann man nicht einfach den Plural verwenden und Gäste sagen? Das ist, glaube ich, genderneutral, oder?
Wäre wahrscheinlich neutral.
Weil Gästinnen gibt es nicht.
Aber die Gästin. Hast du jemals in deinem Leben Nein. die Gästin? Ah, sie sind die Gästin hier in unserem Hotel. Ich meine, jetzt sagen wir sowieso nicht, weil der 7000. Lockdown gerade ist, aber
unsere Kategorie Gastfreundschaft müssen wir ja dann umbenennen. Ist dann die Gästin-Freundschaft.
Gast- und Gästinnen-Freundschaft. Ja, so ist es. So, kommen wir zum nächsten Thema.
Es ist.
Aber es hat mich heute schon, das hat einen Business-Bezug. Und darum habe ich es jetzt reingebracht, weil ich kannte diese Abkürzung leider nicht.
Ja, dazu gehört ja noch die Fahne, die Regenbogenfahne.
Ja, das habe ich schon mal gesehen, aber irgendwie war mir das nicht so greifbar alles. Jetzt bin ich aber da top informiert. Haben wir heute
ja, das ist ja ein Unterschied, ich bin ja aus Berlin, Weltstadt.
Willst du jetzt sagen, dass Linz oder Alberndorf nicht Weltstädte sind?
Doch, doch, der Nabel von Österreich. Ja, ja, absolut. Es ist so,
dass... Du, entschuldige, war das jetzt ein Blaming?
Nein, würde ich nicht machen. Die Alberndorferinnen und Alberndorfer, du weißt, dass ich deine Wohngegend sehr mag und schätze und die Aussicht fand. Kommen wir zu dem nächsten Thema. Coca-Cola leidet unter Corona-Krise und macht 30% weniger Gewinn. Ich habe das gelesen und mir kurz gedacht, oh so, naja, okay, ich sag mal so, wenn es nur darum geht, weniger Gewinn zu machen.
Warum eigentlich? Trinken die Leute weniger?
Gastro.
Habe ich ganz vergessen.
Da sieht man aber wieder eigentlich, muss man jetzt einmal sagen, sie machen 30% weniger Gewinn, das heißt, ich weiß nicht, wie viel weniger Umsatz, gleichzeitig müssen sie wahrscheinlich weniger produzieren und weniger verschiffen, also sie senken ja auch ihre Kosten, dementsprechend wird da letztendlich der prozentuelle Anteil höher sein, was an Umsatzausfall ist, aber lass uns mal annehmen, es wären 50%, dass Coca-Cola nur 50% aus dem Gastroanteil macht oder sogar weniger, hat mich dann überrascht. Du recherchierst wahrscheinlich jetzt schon wieder.
Nein, ich recherchiere nicht. Ich höre aber dir zu. Aber ich hab was anderes, aber ich habe es jetzt gerade nicht gefunden. Und zwar, ich war letztens beim Hofer einkaufen, weil du Cola sagst. Und die haben ja immer dieses Coca-Cola gehabt oder einfach so dieses Eigenmarken-Cola.
Gibt es noch, das Eigenmarken-Cola?
Nicht so super ausgesehen.
Freeway oder wie das hieß.
Weiß ich jetzt nicht mehr. Aber, und ich finde es jetzt leider nicht, die haben jetzt seit neuestem ein Cola, das aber nicht von Coca-Cola ist, glaube ich, aber so ähnlich ausschaut.
Ach.
Und deshalb...
Aber du verwechselst es nicht mit Coca-Cola Zero.
So, das war's mit dieser heutigen Folge.
Okay, na, da bin ich aber neugierig. Ist mir noch nicht aufgefallen. Ich bin zurzeit häufiger beim Spar anzutreffen.
Okay.
Aber wäre mir noch nicht aufgefallen, finde ich aber wieder, ist die Frage, wie lange geht das? Wenn das optisch nämlich sehr ähnlich ausschaut, sind wir ja wieder beim Markenrecht unterwegs.
Ja, Plagiat, aber ich finde diesen Käse jetzt gerade nicht, aber muss ich mal anschauen.
Bin ich tatsächlich gespannt, was du mir da schickst. Das können wir sonst wieder aufgreifen noch.
Achso, na warte mal, hier haben wir Riva Cola, da wird er das zeigen, also für alle, vielleicht gibst du das dann in die Shownotes. Siehst du das? Ups.
Ah ja.
Geil, das schaut aus wie Cola.
Aber ist es sicher, dass es nicht Coca-Cola ist, nur mit einem anderen...
Riva-Cola-Limonade, eine Dose. Na? Ich glaube, dass das so eine Eigenmarke ist, aber sie sieht verdammt aus nach Cola.
Was ist denn, wenn das von... Ist Riva-Cola...
Von Coca-Cola ist und quasi so Eigenmarken produziert, meinst du das?
Ja, du hast recht, Riva-Cola ist was anderes, die haben nur das Design jetzt geändert. Aber da kann ich dir jetzt schon sagen, also was du mir gerade gezeigt hast. Also für alle, die das sehen wollen, Riva-Cola, ich kenne sogar die alten Dosen. Wenn man die alten Cola-Flaschen, hier guck mal da, diese alten Dosen und Flaschen,
das sehen, ist das auch kennt super. Man. Guck mal da in einem Podcast sagen, ist eigentlich das immer super unterwegs, muss man sagen.
Aber man googelt einfach River, wie der Fluss auf Englisch, R-I-V-E-R und Cola, dann findet man... alte und dann auf Bilder klicken, da findet man die alten Flaschen und Dosen und ich erkenne es und jetzt die neuen machen tatsächlich absolut den Schriftzug von Coca-Cola nach. Das ist wirklich schon fast Plagiat und River Zero schaut aus wie Coca-Cola Zero mit dem schwarzen Bereich oben. Ich kann dir jetzt schon garantieren, dass da 100% eine Markenverletzungsklage reinflattert, weil das ist wirklich Ausnutzung der bekannten Marke.
Aber auch zu Recht, um ehrlich zu sein.
Ja, vor allem das irritiert ja einen Konsumenten. Wenn du da schnell hinschaust, da steht River und Cola im gleichen Schriftzug wie Coca-Cola, also fast im gleichen. Also das ist Täuschung des Konsumenten und der Konsumentin. Und es ist gleichzeitig Ausnutzung der bekannten Marke. Das ist ein Tatbestand nach Paragraph irgendwas im...
StGB.
Na, da sind wir eher im Markenschutzgesetz. Das ist nämlich das Musterschutz. Es ist nämlich ähnlich wie das Mutterschutzgesetz, nur für Muster. Muster- und Markenschutz.
Ja,
habe ich in der Vorlesung gelernt.
Aber schau, wir kommen wieder von Hundertsten ins Tausendste. Aber ist mir aufgefallen. Das also, wer in Österreich in einen Hofer hineingeht, schaut bitte mal nach der Backbox. Ist immer so ein Kühlregal.
Gibt beim Aldi auch, kann ich gleich ergänzen. Gibt es beim Aldi auch, also nicht nur Hofer.
Okay, dann unsere deutschen Freunde rein in den Aldi. Schaut dort mal rein. Und gibt es beim Aldi in Deutschland auch so eine Backbox? Weiß ich nicht.
Boah, gute Frage.
Ist egal. Jedenfalls, irgendwo steht da dieses River Cola und schau dich das mal an und vergleich das einmal mit dem Coca-Cola. Und dass das geht, bin ich mir nicht mehr sicher.
Ich bin gespannt, wie lange. Ich bin wirklich gespannt, wie lange.
Heißt eigentlich, heißt River Cola, oder ja. Wie? River.
Wie hätte ich mal vermutet. Wie der Fluss.
Okay.
Es plätschert so dahin. Wie unser Podcast. Finde ich wirklich einen guten Punkt.
Ja, aber jetzt habe ich heute schon, ich habe die Trauer eingebracht, ich habe das Cola eingebracht,
ich möchte noch was, erstens, ich bin sehr stolz auf dich, ich muss trotzdem noch was korrigieren, ich habe den Artikel jetzt wieder aufgemacht, ich konnte mich nicht mehr an die Zahlen erinnern. Also im vierten Quartal sank der Gewinn von Coca-Cola um 29% auf nur 1,5 Milliarden Dollar.
Das ist aber schade.
Aber, das ist jetzt das Spannende, der konzernweite Umsatz fiel um 5% auf 8,6 Milliarden Dollar. Das heißt, du hast 5% weniger Umsatz, aber 30% weniger Gewinn. Das heißt, ich vermute fast, sie haben die Produktion nicht großartig runtergefahren.
Wie kommst du jetzt zu diesem,
ja, weil zu dieser Rückmeldung? Kosten ja scheinbar in irgendeiner Form, oder sie mussten sogar investieren, damit sie irgendwie, ich habe keine Ahnung, vielleicht kostet die Vernichtung jetzt zu viel, produzieren Cola so viel, oder?
Ja, du hast halt die Mengeneffekte fallen alle weg.
Ah.
Wenn du 5% weniger.
Das erklär bitte doch mal.
Na komm. Aber ist ja klar, wenn ich jetzt in diesen Sphären bin, wo ich Milliarden Dosen mache,
ja.
Und da hat halt alles eine Auswirkung. Und wenn jetzt eine Milliarde Dose machen und dann fallen 5% weg, fallen ziemlich viele Dosen weg. Und wenn ich jetzt dann hier einfach in diesen Größenordnungen einfach dann das nicht mehr einkaufe, dann ist das halt von mir aus 1 Cent weniger, den ich da generieren kann über einen Einkauf. Und dasselbe habe ich bei allen Rohmaterialien. Also da ist sicher ein Thema. Das zweite ist, glaube ich, dass deren Margen nachgegeben werden. Also das heißt, sie haben dann ein Absatzproblem. Jetzt gehen sie her und machen Aktionen und Promotions. Da ist das zweite Thema, wo die Margen nachgeben.
Stimmt, das hast du sogar erzählt vor ein paar Folgen, dass das am Ende immer der Produzent quasi.
Also das ist, glaube ich, meine Erklärung. Ich hoffe, ich habe es gut erklärt.
Ja, ich konnte dir folgen.
Ja.
Das ist schon mal der erste Schritt.
Das hilft dir. Wenn du mir folgen kannst, dann hilft es.
Finde ich tatsächlich gut. Nächstes Thema, Starlink Internet. Hast du davon schon gelesen?
Was sind das?
Das ist das nächste Ding vom Elon Musk.
Apropos der Elon Musk, diese komische Weltraumkapsel da, SpaceX, hat schon wieder 850 Millionen eingesammelt. Jetzt haben wir vor kurzem 1,9 Milliarden schon wieder eingesammelt und jetzt halt wieder 850 Millionen Dollar. Also da rinnt Kohle rein, dass dir schlecht wird.
Jetzt kann ich dir aber sagen, warum. Also dieses Starlink Internet ist nämlich ein Unterthema von SpaceX und das wird Internet über Satelliten ermöglichen. Das heißt, du brauchst hier nicht mehr die Funkmasten und so, sondern du hast eine Satellitenschüssel, die kriegst du heimisch, die verbindet sich mit Satellitennetzwerken und sie schaffen es tatsächlich über die vielen Satelliten von SpaceX, die im All sind, darüber stabile Internetverbindungen zu werden. Bis zu 100 Mbit, glaube ich.
Das wäre die Lösung für Almesberg.
Ganz ehrlich, du kannst dich in Deutschland kannst du dich jetzt vorregistrieren?
Ja, und Deutschland braucht es noch mehr.
Das wäre aber tatsächlich, ich glaube, dass das für viele ein spannendes Angebot sein könnte, wenn die das wirklich durchkriegen. Weil das nenne ich Alternative. Und sie haben bereits 10.000 Nutzer. In den USA läuft das Programm schon, kostet eben, ich glaube, Setup-Gebühren von 100, 200 irgendwas US-Dollar oder so. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Und dann zahlst du, ich glaube, zwischen 50 und 80 Dollar oder Euro im Monat wirst du ungefähr zahlen dafür.
Ja, cool.
Schockiert mich aber nicht. Wir haben ja schon mal über die Preise von Internet gesprochen und ich glaube, wenn das funktioniert, wenn das in Großstädten funktioniert, wo du zum Beispiel ja Funk-Internet über 5G knicken kannst. Ich habe es ja probiert bei mir daheim mit dieser Box, die habe ich wieder zurückgebracht, weil das Netz dermaßen überfordert ist. Du hast uns das, glaube ich, immer in einem Podcast sogar erklärt, wie das mit den Funkmasten funktioniert und mit der Reihung und wem der Mast gehört und so. Ja, kannst du de facto in der Innenstadt nicht nutzen und da wäre das vielleicht eine Lösung.
Ja, die Frage ist, ob dort nicht dasselbe Problem da besteht, wenn da 1 Million Leute quasi die Verbindung sich runterholen.
Das ist die
Wobei auf der anderen Seite, beim Fernsehen funktioniert es ja auch. Hast du jetzt nicht eine schlechtere Verbindung? Da kenne ich mich jetzt technisch zu wenig aus, aber du bist ja der Techniker hier in der Runde. Du erklärst doch gerne mal Sachen, von denen du keine Ahnung hast. Also wäre jetzt die perfekte Möglichkeit, das herzuleiten.
Fernsehen kommt nicht mehr so viel über Satelliten heutzutage, muss man auch ehrlich sagen.
Warum?
Naja, weil es Kabelfernsehen heißt.
Ah, ja, bist du aber schlecht informiert.
Also ich habe sicher keinen, also gut, ich habe sowieso keinen Fernsehanschluss zu Hause, aber mein Fernsehen käme über die Leitung, die da in der, über die Telefonleitung, die in der Wand verbaut ist. Weil ich keine Satellitenanlage oder irgendwas habe.
Ja, du, aber andere hat. Ich fahre über Satellit.
Du fährst über Satellit?
Ja, sicher. Ich glaube, so Liebest hat ein Kabel dazu mir in den Wald gelegt.
Das würde ein bisschen teuer kommen. Also, ich glaube, da müsstest du erst am Lotto gewinnen, dass das finanzierbar wäre. Aber ja, ich weiß gar nicht, wie die das machen. Muss ich ehrlich gestehen, da bin ich bei Satellitentechnik, bin ich dann raus. Also das ist eine gute Frage.
Und jetzt habe ich das gegoogelt, während du hier gequatscht
und
hast.
Jetzt?
Satellit ist mit 17,49 Millionen TV-Haushalten und einem Marktanteil von 45,6% nach wie vor der führende TV-Empfangsweg in Deutschland. Super informiert hast du uns da vorher. Na, es gibt kein Satellit mehr, brauchen wir alles nicht.
Aber es sind unter 50 sind es. 47 sind unter 50.
Ja, aber entschuldige, ich meine, du hast vorher gesagt, es braucht doch kein Mensch mehr.
Okay, am Land wahrscheinlich schon, in der Stadt weniger.
In Deutschland, ich beziehe mich jetzt auf Deutschland, unsere deutschen Freunde, die jetzt zuhören, ist hier der Service-Podcast für euch. Fast 46% eben Satellit, 42% über Kabel, 5% Terrestrik und 7% IPTV.
Jo, haben wir das auch gelöst. Dann sollte auch das Internet über Satelliten möglich sein. Ich finde spannend, und da möchte ich den Bogen spannen. Du hast jetzt gesagt, was macht SpaceX? Die stellen so viel Geld auf. Wenn sie dafür jetzt plötzlich Technologien liefern können, wo alle nur neidisch werden, weil das quasi ein Nebenprodukt ist, was einfach entsteht, weil die Satelliten brauchen sie sowieso da oben oder haben sie halt rumschwirren und jetzt nutzen sie die dafür oder statten halt jeden Satelliten, den sie sowieso hochschicken, damit aus und haben auf einmal so und so viel Umsatz, nur weil sie das mit anbieten können, finde ich es schon wieder geil. Muss ich ehrlich sagen.
Ja, er ist einfach, der geht einfach her und sagt so, ich will jetzt Internet für alle und da schieße ich jetzt da Satelliten rauf und ich brauche jetzt 50 Milliarden Dollar und dann schieße ich das rauf und auf einmal geht das.
Ja, genau.
Also das ist halt so irre.
Und andere verlegen in der Zeit ein Überseekabel.
wo das findet Nemo unten herumknappert dran.
Findet Nemo? Okay, der kam überraschend. Das war gut.
So, hau raus.
Haushaltsgeräte werden zukünftig verstärkt aus dem Onlinehandel kommen, geht aus einer aktuellen Studie hervor vom Online-Marktplatz. Und vorher waren 25% der Haushaltsgeräte nur vom Online-Shopping und jetzt sind es schon Bereich 40% plus und es soll weiter steigen. Und Haushaltsgeräte jetzt nicht nur der Mixer daheim oder der Toaster, ich glaube, das ist schon die Produkte, die man am ehesten schon über Amazon oder so bestellt. Nein, tatsächlich geht es um Waschmaschine online bestellen und all solche, auch ich sag mal, Großhaushaltsgeräte.
Okay. Und was bringt mir jetzt diese Information?
Naja, die Information zeigt ja auf, dass dieser Bereich sich auch stärker noch in den Online-Bereich verschiebt. Für mich die Frage, müssten dann zum Beispiel Kaufhäuser wie der Mediamarkt, oder Mediamarkt ist jetzt Saturn ist jetzt Mediamarkt umgedreht, wurscht.
Alles ist jetzt Mediamarkt
und müssten solche Geschäfte nicht zukünftig dann weniger Raumfläche buchen? Weil wenn du dich in so einem Geschäft mal umschaust, ist oben eine von zwei Etagen, da ist die Hälfte voll mit Kühlschränken, Waschmaschinen und Co.
Ja, und jetzt darf ich dich was anderes mal fragen. Und zwar, ich habe jetzt gerade eine neue Küche bekommen und bin dann zum IKEA, Lockdown hier, und dachte mir so, ich brauche jetzt da irgendwie so Utensilien, wie man normalerweise so durchgeht.
Ja.
Jetzt habe ich da online geshoppt.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ich hole mir das via Click and Collect bei IKEA ab, weil das Geschäft war ja zu.
Ja.
So, jetzt wurde ich da hinuntergeführt in diese Tiefgarage. Da habe ich gesagt, so, hallo, ich bin der Freudenthaler, ich habe diese Nummer bekommen. Dann sagen sie, ja, da fahren sie zum Schalter A. Dann wurde ich dorthin geguided. Dort stand ein Einkaufswagen.
Vollgepackt mit deinen
Sachen. Vollgepackt mit meinen Sachen. Das hat gedauert eine Minute 20 oder so. Hab das in mein Auto, bin weggefahren und das war mit Abstand das geilste IKEA-Erlebnis, das ich jemals hatte. Ich habe vorher in einer super Online-Themenwelt mich da durchgeklickt, habe das alles gemacht, habe eine super Übersicht gehabt, wie viel ich schon ausgegeben habe. Zugegeben, der Impulskauf wird etwas weniger. Das wird in das, also ich habe weniger Kerzen gekauft als wie sonst. Aber sonst ein traumhaftes Einkaufserlebnis. Ich brauche diesen ganzen IKEA-Themenwelten nicht. Ich bin aber sicher nicht repräsentativ für das. Aber meine Frage ist, ist das nicht eine wirkliche Zukunftsmöglichkeit? Dass du nur mehr in dieser IKEA-Themenwelt, diese ganzen Lagersachen, das brauche ich alles nicht mehr, sondern ich brauche wirklich nur mehr ein kleines, kompaktes Häuslein, wo ich vielleicht das einmal in die Hand nehmen kann oder mir auf das Sofa setzen kann und dann alles nur mehr über Click and Collect.
Ja.
Und soweit ich weiß, macht das IKEA, glaube ich, sogar in Wien.
Das Click and Collect gibt es jetzt schon länger.
Und in Wien, glaube ich, haben sie nicht auf der Maria-Hilfer-Straße jetzt so ein kleines Center gebaut, wo kein Lager mehr ist und du musst quasi außerhalb der Stadt fahren und kannst dir das via Click and Collect holen oder sie stellen es dazu.
Das ist nicht das, was am Westbahnhof gerade gebaut wird.
Oder wird es gerade gebaut, glaub, aber so ist ja, dieses Konzept.
Was so modern mit Glas und Grünfläche, ja, genau. Und so.
Aber ich habe das so cool gefunden, wirklich.
Ich glaube, es hat Vor- und Nachteile. Ich glaube, dass ich verstehe deine Ansicht und ich glaube, das ist das Angenehmste überhaupt. Vor allem, wenn man es vergleicht mit allen anderen Möbelhäusern, da fährst du ja ohnehin schon woanders hin, um dir dein Paket zu holen. Also nehmen wir den Lutz oder so, da bist du irgendwo im Möbelhaus, die sagen, ja, das haben wir nicht im Lager, da müssen sie bitte da 30 Minuten in die Richtung fahren und dann 7-mal im Kreisverkehr wenden und dann hinter dem zweiten Gebäude links, dann fährst du dahin, dann ist da das Lager von Möbelix, Lutz und, ist eh hier um die Ecke, also um die Ecke, aber hier in der Nähe. Das ist eine, und dann wartest du dort ja wieder eine Dreiviertelstunde, gibst dem Typen deinen Wisch, dann suchen sie das raus. Also da ist ja nichts digital vorbereitet, übermittelt und also Horror. Dementsprechend dein Einkaufserlebnis jetzt beim IKEA, Wahnsinn, weil du denkst, hey, ich hab's online gemacht.
Na, aber jetzt nimm mal Mediamarkt. Mediamarkt.
Also du willst es komplett übertragen?
Ich will das immer, überall.
Machen. Nicht nur auf Möbel übertragen.
Nein, überall. Stell dir das mal vor, es berät mich ja sowieso keiner da drinnen. Es ist einfach kein Beratungsbusiness mehr. Du musst mal 100 Jahre suchen, bis du wen findest. Das heißt, ist es nicht vielleicht für die sogar besser, dieses Einkaufserlebnis im Onlineshop noch viel besser zu machen?
Ja.
Dort noch viel mehr Informationen herauszugeben. Ein Beratungsvideo reinzustellen.
Oder ein Live-Chat mit Berater.
Ein Live-Chat mit Berater. Alles Mögliche. Dort ist Einkaufserlebnis besser. Und dafür müssen sie aber nicht mehr die Miete in einer Plus-Site zahlen, sondern Click and Collect, fahr irgendwo hin, zack, fertig.
Ja. Glaube ich, für Großsachen funktioniert das nicht, weil die Großsachen lässt du ja sowieso liefern. Wer holt sich denn seine Waschmaschine selbst ab? Die wenigsten.
Nein, glaube ich nicht. Soll jetzt wieder googeln, was der Anteil ist für Groß.
Aber glaubst du nicht, dass viele, stimmt, Kühlschrank und Co., ich hole mir das auch viel ab. Wobei Waschmaschine und Trockner, die übereinander stehen und verschraubt sind, habe ich mir zum Beispiel liefern und aufbauen lassen. Weil mich das nicht interessiert hat, das beides zu holen.
Ja, weil du wieder so ein Snob bist.
Ja, beim Umzug habe ich es abgebaut und selber wieder aufgebaut. Also so gesehen ist Endkräfte meiner eigenen Argumente gerade.
Aber jetzt stell dir das vor, und wenn jetzt Augmented Reality auch noch kommt,
dass du dann virtuell durch den Shop
brauche ich überhaupt nichts mehr. Oder wenn die Presono nehmen würden und dort ein virtuelles Einkaufserlebnis machen, dann brauchen sie gar nichts mehr. Aber stell dir das mal vor, dieses Click and Collect, ich habe ja bis vor ein paar Monaten gedacht, dass das der größte Blödsinn ist ever, weil entweder gehe ich da rein oder ich bestelle mir's heim. Aber dieses Einkaufserlebnis bei IKEA, das hat mich tatsächlich überzeugt.
Ich glaube aber nur, dass es ab einer gewissen Größendimension von Produkten und so greifbar ist. Ich glaube trotzdem nicht, dass du deine Kopfhörer über Click and Collect kaufst, weil die lässt du dir dann schicken.
Ja, das wäre ja bei IKEA auch möglich gewesen. Es war ja eher ein zeitliches Thema, weil die Küche war fertig, ich wollte diese komischen Stauraumgeschichten da haben. Und darum habe ich mir es nicht schicken lassen, dass das nicht 2 Tage später kommt, sondern ich sofort habe. Und dafür ist doch Click and Collect super.
Absolut. Weißt du, was mich beim IKEA noch mehr überzeugt? Was es gibt beim Click and Collect, du kannst ja sogar das Auto oder den Anhänger gleich mitmieten. Also ich zum Beispiel nehme immer so einen IKEA-Anhänger, wenn ich große IKEA-Einkäufe mache. Und du kannst dir das quasi, du fährst hin und dann ist der fertig gepackte Anhänger
das ist,
da.
Das ist so
du gut. Hängst dir nur noch ein. Fährst und bringst ihn später wieder zurück. Und das ist
gibt
dann, das
es
ist dann,
nicht Schöneres,
ja, ne? Das ist dann wirklich, ich bin bei dir, es wäre eine schöne Zukunftsvorstellung. Zumal gleichzeitig, und jetzt referenzieren wir mal zu einem aktuellen Linz-Thema, man bräuchte dann auch keine Möbelhäuser mitten in der Stadt bauen.
Ja, aber du sprichst ja jetzt nicht an, dass man auf dieses Möbelhaus dann auch noch ein Fußballstadion bauen. Weil was gibt es noch Gescheiteres als das?
An einer Autobahnabfahrt, die sowieso immerhin immer schon überfüllt ist.
Ja, aber nachher nicht mehr. Nachher sicher nicht.
Natürlich nicht. Wir bauen die ja jetzt auch deswegen aus, damit das dann möglich wird. Ja. Aber es stimmt, vielleicht sollte das Thema Click and Collect generell mehr forciert werden.
Es hat was. Es hat was. Für den Sofortkauf eigentlich. Weil sonst lässt man es heimschicken. Aber für den Sofortkauf hat es schon was.
Die Frage ist, ob man nicht dann jetzt gleich eine Business-Idee entwickeln könnte und sagt, die, die Click and Collect wollen, aber kein Auto haben, um sich das abzuholen, einzuladen oder auch nicht mal eine Anhängerkupplung, um sich zu holen oder das nicht wollen oder zu alt sind oder zu schwach oder keine
Ahnung. Fast Delivery.
Dass du noch den Service anbietest, denen das zu liefern und dann gibt's irgendeine kleine Lieferbude, die genau das macht, aber keine klassische Spedition, sondern eigentlich kann es der IKEA selber machen oder irgend.
Ja, Fast Delivery. Das ist, sage ich so, und ich zahle jetzt noch 19 Euro drauf und dann liefern mir die das heute noch.
Wobei gibt es ja beim IKEA sogar schon den Lieferdienst.
Am selben Tag?
Ich weiß nicht, ob die Same Day Delivery haben, weiß ich nicht. Aber das wäre natürlich.
Aber das wäre cool.
Wobei 20 Euro fast zu wenig ist, glaube ich. Wenn du willst, dass die das einräumen, dort wieder bei dir ausräumen.
Ja, eh. Na, aber das.
Die Frage ist, was wären dir das wert gewesen? Jetzt hast du jetzt nicht so viel gehabt, aber.
Ich habe da schon viel gehabt, leider. Da kommt schon viel zusammen. Okay. Also der Kofferraum war voll. Und die Rechnungssumme war, glaube ich, 200 Euro oder so.
Ja, okay, aber ich spreche jetzt von, was ist, wenn du da Möbelteile tatsächlich hast, jetzt große Schrankbausteine, weil du dir einen Pax-Kleiderschrank aufbaust oder eine Küche oder irgend sowas, ja. Dann wird es ja noch mal aufwendiger und noch größer und sperriger. Und ob nicht da, die Frage ist, was ist es den Leuten wert, dass die das jetzt machen und wissen, in einer Stunde steht das Zeug bei ihnen vor der Tür?
Die Frage ist, ob ich das bei einem Pax-Kleiderschrank so ad hoc entscheide.
Da sind wir wieder bei der Qualität der virtuellen Welt. Weil der Pax zum Beispiel, ich liebe den Pax-Konfigurator online. Ich konfiguriere ja gerne jedem, der mich fragt, so einen Pax und baue die Dinger auf und so. Was da noch fehlt, ist, finde ich, in der virtuellen Welt, wie schaut dieser Knopf jetzt wirklich aus? Da gibt es ein Foto dazu. Das ist noch unzufriedenstellend. Der Konfigurator, mega, du kannst alles planen. Ich gehe in den IKEA rein, habe meine fertige Liste, was ich wo finde und was ich einladen muss. Also ich bin da vorbereitet. Aber welchen Griff genau und wie die Oberflächentextur wirklich ausschaut, das muss ich mir mindestens einmal live trotzdem anschauen. Und da, glaube ich, könnte man an der Qualität der Daten oder der
Informationen arbeiten. Ja, der Bilder im Prinzip und auch vielleicht so Vergleiche hergeben. Weißt du, siehst immer noch so Hochglanzbilder, aber du müsstest dann wahrscheinlich mit anderen Texturen vergleichen, dass du das besser quasi siehst.
Ja, und weniger gefotoshoppte Aufnahmen, sondern wirklich, ich sage jetzt mal, von mir im Schlafzimmer oder bei dir daheim oder im Büro, je nachdem, was für Möbel dann, solche Fotos in echt dann mit reinstellen können. Vielleicht ist das auch der Zukunftsansatz. User-generated Content, der dort reinfließt in dieses virtuelle Erlebnis. Dass quasi der die Waschmaschine schon gekauft hat beim Mediamarkt oder keine Ahnung, was für ein großes Ding irgendwo, dass der nicht nur kommentiert, sondern Fotos schickt, wie schaut die aus, wie ist die geliefert worden, wie bediene ich sie, dass das sowas ist. Und der User, der das macht, kriegt irgendeinen Bonus für den nächsten Mediamarkt-Einkauf, damit das er angehalten ist,
das
zu machen.
Und dann hast du noch die Möglichkeit, dass du quasi irgendwie mit dem Handy das Bild dorthin projizierst, Augmented Reality, dass du das quasi so eine, sagst, so ich ja.
Wie schaut
die Kamera, aus? Wie würde jetzt der Kasten
oder passt es überhaupt? Passt es überhaupt rein? Vielleicht sagt dir die App gleich, ja, du kannst nicht die breite Variante nehmen, du brauchst die 60er Waschmaschine oder den Pax mit 2x80 statt 2x1 Meter.
Den Toplader unter den Waschmaschinen.
Ja.
Alter, was wir hier Geschäftsmodelle schon wieder, das darf sich IKEA nicht anhören, weil sonst haben die keine Arbeit mehr die nächsten
fünf Jahre. Bald fusionieren IKEA und Mediamarkt.
Wenn es so weitergeht.
Ich glaube, da gibt es jedenfalls sehr viel Bedarf. Ansonsten haben wir hier noch eine spannende Info. Achso, Kauf aus Österreich wird E-Commerce-Beratungsplattform. Das hat man schon so eingestreut, steht hier noch auf meiner Liste. Das hast du jetzt schon wunderbar mit eingebaut. Aber ich möchte Danke sagen an dieser Stelle.
An wen?
An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die hier mit uns am Tisch liegen. Nein, ich möchte wirklich Danke sagen, denn es wurde für uns gewotet beim Ö3 Podcast Award und zwar mehr als nur einmal. Und dafür möchte ich Danke sagen. Auch wenn wir es nicht unter die Top 20 geschafft haben, Gratulation allen, die dort sind und danke an alle da draußen, die an uns geglaubt haben und für uns gewotet haben.
Ja, und spezielle Gratulation an den Johannes.
Absolut.
Nummer 18, glaube ich, oder?
Richtig.
Ja, super, super coole Leistung. Super. Hat er natürlich nur deswegen gemacht, weil wir dort zu Gast waren. Das muss ihm schon mal ein Essen wert sein. Ich sage es ihm mal.
Aber ja, wirklich, also herzlichen Glückwunsch, Janis, und danke an alle, die auch für uns da gewotet haben. Und nächstes Jahr kommt ja bestimmt.
Also, nur ganz kurz, ich habe jetzt Kaufhaus Österreich aufgemacht. Es ist wirklich so geil. Kaufhaus Österreich ist mittlerweile einfach eine Plattform geworden. Nein, einfach eine Webseite. Also, ich will es mal nicht mal Plattform nennen. Das ist eine Webseite, wo man sieht, ich habe noch keine Webseite und will online präsent werden und dann klicke ich da auf mehr Infos und kriege Informationen, wie man eine Webseite baue. Okay, dann habe ich News und dann habe ich Förderungen. Das heißt eigentlich, wenn ich es jetzt mal runterbreche auf das Ganze, haben wir jetzt eine Website, richtig?
Ja.
Das ist ja eigentlich eine tolle Geschichte. Das heißt, wir haben jetzt eine Website, jetzt nehme ich hier mein iPhone und was hat das iPhone? Das hat da so einen Taschenrechner. Ich gebe jetzt hier mal 1,3 Millionen Euro ein, sag mal 0,7, weil ja 30% quasi verloren gegangen sind durch die Suchfunktion, die wir jetzt abgeschaltet haben. Das heißt, wir haben jetzt für diese Webseite hier wohlfeile 910.000 Euro ausgegeben. Ich meine, das muss es einem mal wert sein.
Jetzt kann man auch schauen, was da dahinter steckt. Ich gebe jetzt wieder keine validierten Quellen dazu. Ich bilde mir ein, irgendwo gelesen zu haben, steckt nicht die A1 als Betreiber des Servers dahinter? Und ich bilde mir ein, irgendwo eine Auflistung gesehen zu haben, dass da, glaube ich, sogar, wenn ich mich nicht täusche, rund sechsstellig für den Betrieb dieser Plattform auf den entsprechenden Services investiert worden ist.
Okay.
Und auch das möchte ich dann hinterfragen, denn wie lange ist das Ganze jetzt online? Sagen wir mal, okay, nehmen wir die Entwicklungszeit mit, weil da braucht man auch schon ein paar Ressourcen. Sagen wir mal ein halbes Jahr, ist es nicht mal, aber sagen wir mal ein halbes Jahr, Nutzungszeit wäre da drin. Dann sind das teure Servergebühren. Also, so würde ich es jetzt vielleicht mal auf den Punkt bringen.
Übrigens, ich habe jetzt nochmal gegoogelt, es sind nicht 1,3 Millionen, es sind 1,26 Millionen Euro. Nur, dass ich hier keinen Blödsinn sage. Lustigerweise die WKO, die Wirtschaftskammer, hat gesagt, für sie hat es nur 36.000 gekostet. Also das finde ich auch geil. Hat auch einen gewissen Charme und einen gewissen Witz. Also wie gesagt, wir haben jetzt eine ziemlich teure Webseite, die nicht abgedreht wird. Und wir machen jetzt proaktiv Werbung. Bitte alle schaut auf Kaufhaus Österreich, dass zumindest irgendwer in diesem Ministerium sagen kann, na, aber bei Google Analytics, da sehen wir schon einen gewissen Traffic drauf. Das muss man doch mindestens sagen können.
Ich bringe das Thema in eine schönere Richtung, nämlich zu einem Online-Store, der funktioniert. Und einer der ersten richtig, richtig guten Online-Stores war vor einigen Jahren, es ist wirklich schon länger her, My Müsli. Sagt ihr was?
Ja.
Da gab es sogar so viele Fernsehkampagnen. Ich mag doch gar keine Rosinen, als so Müsli zusammengestellt wird. Mein Müsli war ja einer der ersten Online-Konfiguratoren im B2C-Bereich, wo man sich sein Müsli wirklich zutatenmäßig selber zusammenstellen konnte. Das Ding ist ja explodiert wie nix. Ist ja, ich bild mir ein, sogar Unicorn. Aber dann haben sie irgendwann aufgemacht, die Stores vor Ort. Sie kamen dann auch in den Handel, wurden mit Fertigmischungen dort mit angeboten, die cool gemixt sind. Blaubeere, Schoko und keine Ahnung. Und was ist jetzt gerade? My Müsli ist gezwungen, fast alle Offline-Stores, alle Geschäfte zu schließen. Denn getroffen von Corona ist auch My Müsli natürlich am Kämpfen, was mit den Lokalen vor Ort ist, und sattelt wieder um mit dem Fokus auf Online. Das heißt, es gibt nur noch ganz, ganz wenige große zentrale Stores. Der Großteil von denen ist geschlossen worden. Ich glaube sogar in der Plus-City, der ist jetzt auch weg oder kommt weg.
Also.
Und sie verlagern sich quasi wieder viel stärker auf den Online-Bereich. Und da sieht man aber eine spannende Entwicklung, weil sie waren früher online. Sie haben dann, das ist mal nämlich auch so ein umgedrehter Weg, sie haben nicht vom Handel dann was auf online umgestellt, sondern sind vom Online-Weg in den lokalen Handel gegangen und jetzt in eigene Geschäfte sogar. Und jetzt ist natürlich einfach, das einfach wieder zuzusperren, weil die andere Schiene haben sie ja und wahrscheinlich auch ihre Kunden gut genug gebrandet und gebunden, als dass das läuft. Ja. Fand ich spannend.
Kleiner Tipp an Sie, Sie sollten einfach mindestens genauso viel Social-Media-Werbung wie Kaufhaus Österreich ausgeben, weil das waren nämlich 216,33 Euro. Von den 1,2 Millionen haben Sie 216 Euro für Social-Media ausgegeben.
Also nicht 216.000, sondern…
Nein, Euro.
Ah, 216 Euro, ja.
Ja, du, kein Problem.
Das ist okay. Du bist Uber-Nutzer.
Sperrt jetzt Gott sei Dank wieder auf.
Genau, 1.3. ab 1.3. in
Wien. So wie meine Friseure in Deutschland, sperren auch wieder auf.
1.3. Ich dachte am 7. erst.
Nein.
Am 1.
1. Der Friseur ist vorne. Körperhygiene, so wird es argumentiert, Gott sei Dank.
Finde ich gut.
Finde ich auch gut.
Das heißt, Friseure sperren wieder auf und Uber fährt auch wieder.
Jetzt kannst du mit dem Uber zum Friseur fahren, kannst dort sagen, bitte geben Sie mir eine Entmatics Augenbrauenfarbe auf meine Augenbrauen und machen Sie bitte ein Full Service. Da wäre uns sehr geholfen. Man kann das übrigens in Österreich auch machen. Also, sag's nur. Just saying.
Wo muss ich da hingehen?
Du kannst wirklich zu vielen unserer Kunden gehen. Ob es jetzt der Clip ist, der uns zum Beispiel flächendeckend einsetzt. Aber natürlich auch andere großartige Friseure wie der Sturmeier. Leider ist jetzt Bundi insolvent gegangen, aber der wird fortgeführt. Auch dort bekomme ich das.
Bundi.
Ja? Kennst du nicht?
Nein, ich kenne nicht.
Eine der Traditionen.
Die erste Marke, aber ansonsten nicht.
Okay. Und natürlich ganz, ganz viele weitere kleinere Friseure, was jetzt nicht so Ketten sind, was man wahrscheinlich nur regional kennt, aber das gibt es auch mittlerweile sehr viele. Du kriegst es auch beim Roma, unsere Ware und so weiter.
Habt ihr eigentlich eine Karte auf eurer Website, wo alle Studios aufgelistet sind, die euch nutzen?
Nein.
Das wäre doch mal ein Service. Wenn ich sage, ich möchte dediziert Entmatics haben.
Der beste Weg ist immer beim Friseur das anzusprechen und sagen, ich hätte gerne Entmatics. Habt ihr das? Dann sagen die, nein, haben wir vielleicht.
Dann geht man raus.
Und dann sagen, ja, aber das hätte ich nächstes Mal schon gerne, weil dann kommen sie hoffentlich auf unsere Webseite und
bestellen das
und wir unterstützen sie gerne.
Ich würde einfach kurz zum Auto gehen, würde in so eine Schachtel hochbringen und sagen, gucken Sie mal, das ist es.
Gucken Sie mal, das sind die Intimwachsstreifen von Entmatics. Die sind super, das können Sie anbieten.
Du unterstellst mir hier wieder Sachen, es ist ein Wahnsinn.
Und dabei bin ich dieses Mal mit dem quasi Sex-Thema gekommen, mit dem Lesbian, Gay, Bisexual-Thema.
Das stimmt. Ich habe noch ein letztes Thema und zwar, wie siehst du das? Wenn ich als
immer positiv
Lieferdienstfahrer arbeite und von vornherein weiß, ich bin mit dem Fahrrad unterwegs in diesem Job und dann ist Winter.
Soll ich mir eine lange Unterhose anziehen?
Darf ich mich dann über die Arbeitsbedingungen beschweren oder nicht?
Ja, sicher, ich darf mich immer über die Arbeitsbedingungen beschweren, aber es wird halt wahrscheinlich nichts bringen, wenn du Lieferdienst bist und es schneit. Wo sollst du dich beschweren? Die Frau Holle ist jetzt nicht so im Internet und erreichbar.
Es ist tatsächlich so, Lieferando und Voltfahrer beispielsweise, aber auch andere, protestieren gegen ihre Arbeitsbedingungen jetzt im kalten Winter, weil teilweise sind die Straßen nicht vernünftig geräumt, es ist kalt, es ist nass. Und man muss auch sagen, ich will gar nicht und sagen, dass die immer alle fair bezahlt und behandelt werden. Ich glaube, da geht viel schief und da passieren viele nicht schöne Dinge. Muss man wirklich, das will ich gleich mal so in den Raum stellen, das ist mir schon bewusst. Und ich möchte auch nicht unbedingt tauschen. Also ich habe großen Respekt dafür vor, dass wenn wir faul auf der Couch sitzen, irgendwer an der Tür klingelt, der gerade 20 Minuten durch die Kälte gefahren ist, um uns unser Essen zu bringen. So. Danke an dieser Stelle dafür. Aber ich finde, jetzt sich einfach zu beschweren, ist halt auch falsch. Da muss ich in eine generelle Grundverhandlung
der Arbeitsbedingungen und Bezahlung gehen. Ja, jetzt lass doch mal, man wird sich wohl noch beschweren dürfen. Du beschwerst ja auch jeden Tag bei mir.
Das stimmt ja gar nicht.
Ja, aber fast. Und drum, lass doch mal beschweren. Hauptsache, die Pizza kommt nicht kalt an und gib ein extra Trinkgeld. Das wäre mal ein feiner Zug von dir.
Das mache ich immer übrigens. Also das kann man klar sagen, Lieferdienst kriegt bei mir immer Trinkgeld. Das gibt es nicht ohne.
Ausreichend? Oder ist es so ein Centrunden?
Nein, tatsächlich, also zwischen 1,50 Euro und 2,50 Euro kriegt der Lieferdienstfahrer einfach so bar in die Hand. Nämlich selbst wenn ich online bezahle, ich bezahle ja online dann immer schon vorab mit Kreditkarte oder PayPal.
Ja, und
der
kann kriegt das zumindest einen Kaffee kaufen.
Ja, wenn mehr. Das jeder machen würde, zahlt sich das aus. Das machen leider zu wenige und vergessen das.
Also Aufruf, macht es. Gebt ordentlich Trinkgeld.
Aufruf, macht es, ist immer gut.
Gebt Trinkgeld. In diesem Sinne wünschen wir eine schöne Woche. Tschüss, ciao, Papa, euer Hannes.
Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.